ARD.
Also ich liebe einfach alle möglichen Bibliotheken und ich finde, öffentliche Bibliotheken und Stadtbibliotheken sind eigentlich eine der besten Erfindungen der Menschheit. Und für mich waren Bibliotheken auch immer wichtig. Also ich bin auch als Kind oft in die Bücherei gegangen und eigentlich, dann habe ich halt nie damit aufgehört. Egal wo ich bin, ich gehe in die Bücherei und ich schreibe auch viel in der Bibliothek.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Bibliotheken. Nadine will uns heute in eine Stadtbücherei mitnehmen. Ich brauchte das ja nicht. Ich hatte ja ältere Geschwister und die hatten 1000 Bücher und die habe ich dann alle weggelesen. Aber meine Töchter, die haben gelesen, vor allem meine Älteste, damals noch in Steglitz in der Stadtteilbücherei. Und immer wenn wir da hingegangen sind, hat sie sich irgendwas mitgenommen und konnte es gar nicht mehr abwarten. Und sie war total besessen. Und interessanterweise hat sie sich so für Winnetou und Karl May und so ein Zeug interessiert. Wie war es bei dir?
Das klingt ein bisschen nach mir, ehrlich gesagt, deine Tochter. Also ich war die ältere Schwester. Insofern konnte ich dann nicht auf einen Vorrat an Büchern schon zurückgreifen. Und ich weiß noch, wie ich wirklich immer in die Bibliothek bin, in die Bücherei bin mit meiner Mutter und da wirklich so stapelweise Bücher rausgetragen habe aus der Stadtbücherei in Herne. Und es war wirklich eigentlich völlig egal, was es war. Hauptsache lesen und irgendwie Geschichten wegatmen. Und da habe ich was gemeinsam mit unserem Gast heute, Dennis Ode. Mit ihr war ich in der Leipziger Stadtbibliothek und sie hat mir erzählt, dass Büchereien immer schon zu ihren Lieblingsorten gehört haben, seit ihrer Kindheit in Frankfurt am Main und jetzt auch noch in Leipzig, da wo sie seit 2011 lebt. Hier hat sie Germanistik studiert und sie hat mich mitgenommen in eine ihrer Lieblingsbüchereien in die Leipziger Stadtbibliothek und wir haben dann auch noch entdeckt, dass wir sogar ein gemeinsames Lieblingsbuch aus unserer Kindheit haben, aber welches, das verrate ich jetzt noch nicht.
Oh, nee. Solche Cliffhanger, die liebe ich ja, aber gut. Mittlerweile schreibt ja Dennis Ode selbst, 2020 ist ihr Debüt Streulicht erschienen, das war ja gleich ziemlich erfolgreich. Kann man das ausleihen in der Bücherei, habt ihr es gefunden?
Ja, das steht da im Regal auf jeden Fall und Dennis Ode wusste auch sofort, wo es steht.
Da geht die bestimmt heimlich hin und immer mal gucken, ob es noch da ist.
Streulicht, ja, du hast es schon gesagt, es war super erfolgreich. Ne? Gleich mit dem Debüt ist Dennis Ode auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis gelandet, hat gleich mehrere Auszeichnungen dafür eingeheimst. Und Dennis hat damals die Geschichte einer Deutsch-Türkin aufgeschrieben aus kaputtem Elternhaus, die allen Widerständen zum Trotz dann den Aufstieg vom Arbeiterkind zur Akademikerin schafft. Ja, und nach so einem Erfolg ist es natürlich jetzt nicht leicht, einen Nachfolger zu schreiben, ne? Also der Druck ist groß für den zweiten Roman.
Kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Was ist es denn jetzt, das zweite Buch, für ein Buch geworden? Was erzählt Dennis Ode im Nachfolger »Ich stelle mich schlafend«?
Ich stelle mich schlafend, erzählt von einer toxischen Liebe, von einem Leben im Korsett und zwar wirklich wortwörtlich, aber auch im übertragenen Sinne. Und der Roman erzählt auch von den Grauzonen, ja, von den Grauzonen der Gewalt gegen Frauen und auch der sexuellen Übergriffe gegen Frauen. In der Anfangsszene stehen wir mit Yasemin, so heißt die Hauptfigur, auf einer Brache und hier stand vor kurzem noch ihr Wohnhaus. Jetzt nicht mehr. Warum? Und was hier passiert ist, das erfahren wir erst ganz am Schluss des Romans. Es gibt auf jeden Fall einen Showdown, so viel kann ich schon mal verraten. Und dazwischen wird jetzt in Rückblicken erzählt und die Geschichte nämlich von Yasemin und von Vito. Und davon, wie sich diese Teenagerliebe 20 Jahre später eben in eine total vergiftete, bedrohliche Beziehung verwandelt. Psychoterror, ja, beschreibt es eigentlich ganz gut, diese Beziehung. Und dazwischen geht es noch um ganz viel mehr, um den weiblichen Körper, zwischen Begehren, Missbrauch und Scham bis hin zum Femizid. Es geht um christliche Mystik und Schicksalsglauben und die Frage, wie man eigentlich es schafft, bei sich selbst anzukommen. Also es ist ein Buch, das wirklich sehr, sehr viel will, aber auch sehr viel anstößt bei mir als Leserin.
Lassen wir uns jetzt mal mit anstoßen und folgen dir und Dennis Ode in die Stadtbibliothek in Leipzig.
Hast du dieses Geräusch?
Nein.
Es herrscht tatsächlich
fast absolute Stille. Das gibt es nicht so oft auch hier in Orte und Worte. Aber es hat natürlich damit zu tun, dass wir in einer Bibliothek sind, in der Leipziger Stadtbibliothek. Und Bibliotheken, Büchereien sind natürlich ein Ort der Stille. Hier zieht man sich zurück zum Lesen, zum Arbeiten vielleicht auch. Wir haben ja eine Ecke gefunden, in der wir auch reden dürfen. Ein Veranstaltungssaal im obersten Stockwerk. Dennis, du hast die Stadtbibliothek hier als Treffpunkt vorgeschlagen. Warum?
Also ich liebe einfach alle möglichen Bibliotheken und ich finde, öffentliche Bibliotheken und Stadtbibliotheken sind eigentlich eine der besten Erfindungen der Menschheit. Und für mich waren Bibliotheken auch immer wichtig. Also ich bin auch als Kind oft in die Bücherei gegangen und eigentlich habe ich halt nie damit aufgehört. Egal wo ich bin, ich gehe in die Bücherei und ich schreibe auch viel in der Bibliothek. Zwar nicht in dieser, aber in anderen.
Ich kenne das. Ich bin als Kind auch immer total gerne in die Bücherei gegangen, in die Stadtbücherei. Kannst du dich noch erinnern, welche Bücher dich angesprochen haben und was das Besondere für dich war als Kind?
Ich kann mich auf jeden Fall sehr genau an diesen Stempelausweis, den man damals noch hatte, erinnern. Da war bei mir so ein orange glitzernder Mumienaufkleber drauf. Und wie ich halt so wöchentlich mit meiner Mutter da hingegangen bin und dann immer so mich gefreut habe auf diesen Stempelmoment. Und ich habe da halt auch einfach querbeet. Ich habe mir einfach rausgezogen, was ich irgendwie spannend fand. Und mein absolutes Lieblingsbuch als Kind war Der kleine Vampir.
Oh, ich habe das auch so geliebt. Wer heißt denn die Autorin nochmal?
Angela Sommer-Bodenburg heißt sie.
Angela Sommer-Bodenburg, genau. Ich habe diese Bücher geliebt. Ich hatte sie, glaube ich, alle und die waren komplett zerlesen, weil ich sie alle, glaube ich, mehrfach verschlungen habe.
Ja, ja. Ich habe dann halt die Bände, die ich noch nicht hatte, habe ich dann in der Bücherei ausgeliehen und dann halt so nach und nach meine Sammlung erweitert.
Du sagst gerade, du kommst nicht hierher, wenn du in Büchereien arbeitest. Ist das zu weit weg von deinem Wohnort, oder?
Nee, das hier ist eher so meine Entspannungsbücherei. Also hier gehe ich eher hin, wenn ich halt lesen will und nicht arbeiten.
Muss man auch besser trennen, ne?
Ja, genau, finde ich auch.
Ich stelle mich schlafend, heißt dein neuer Roman. Es ist ja dein zweiter Roman nach Streulicht. Wir haben uns schon mal getroffen und haben damals über Streulicht gesprochen, deinen ersten Roman. Und damals, ich erinnere mich noch, das war mitten in Pandemiezeiten, also noch mit Abstandsregeln und es durften auch noch keine Veranstaltungen stattfinden, was natürlich, wenn man gerade seinen ersten Roman rausgebracht hat und der dann auch noch für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde, ein bisschen frustrierend war wahrscheinlich, weil ja keine Lesungen stattfinden konnten, jedenfalls nicht sofort, ne? Erinnerst du dich noch an diese Zeit?
Ja, sehr genau. Und ich fand es aber eigentlich irgendwie auch auf eine Art und Weise schön, dass es gleichzeitig irgendwie so merkwürdig war. Also ich fand natürlich nicht die Pandemie schön, so meine ich das jetzt nicht, aber es hatte alles so etwas sehr Besonderes. Also alles, was ich zu der Zeit erlebt habe, war einfach etwas noch nie Dagewesenes. Und ich habe halt keinen Vergleichswert, wie es sonst gewesen wäre. Und deswegen, ich war auch manchmal vielleicht sogar ein bisschen froh, dass es halt weniger Trubel gab. Und ich so einen Sicherheitsabstand auch ein bisschen so um mich rum hatte. Das war eigentlich ganz gut.
Und die Lesungen hast du wahrscheinlich dann auch noch nachholen können, ne, mit Streulicht.
Ja, ich hatte auch sehr viele Online-Lesungen. Das kam ja dann sehr auf. Und ja, ich konnte auch dann sehr viel nachholen. Es waren dann halt auch so Veranstaltungen, wo dann halt nicht so viele Leute rein durften. Aber das Buch hat sich halt so lange getragen auch, dass ich ja dann auch 3 Jahre später in Frankfurt mit Frankfurt liest ein Buch auch nochmal das Buch in die Öffentlichkeit bringen konnte und dann wirklich halt in vollen Sälen sitzen durfte. Und deswegen also bin ich halt sehr dankbar dafür, dass ich das trotzdem alles noch erleben durfte dann.
Aber das ist schon komisch, oder? Wenn ich heute so dran denke, diese Zeit des Abstandhaltens, des Maskentragens, des wirklich der Online-Veranstaltungen, das erscheint wie aus so einer anderen Welt sehr weit weg. Wie geht's dir damit?
Ja, schon ähnlich, aber es kommt mir noch sehr nah vor. Also manchmal denke ich so, also jetzt jährt sich das ja eigentlich zum 4. Mal, der 1. Lockdown. Und es kommt mir halt vor, es kann ja nicht jetzt schon 4 Jahre her sein. Also Weil ich glaube auch ab da die Zeitrechnung irgendwie so komisch war, weil es so eine Zeit des Abwartens war und man irgendwie so gedacht hat, okay, ich warte jetzt, bis es weitergeht, aber die Zeit ist halt trotzdem weitergelaufen.
Ja, ganz seltsam, diese irgendwie so eine komische Zwischenzeit. Mittlerweile ist dein zweiter Roman erschienen, Ich stelle mich schlafend, mit dem du eben jetzt in die Öffentlichkeit gehst und mit dem du auch von Anfang an jetzt Lesungen mit Publikum machen wirst und machen kannst und auch schon gemacht hast. Der zweite Roman, also viele sagen ja, boah, das ist das Schwierigste, ja, für eine Schriftstellerin oder einen Schriftsteller, den zweiten Roman zu schreiben. Dein erster war ja so erfolgreich. Also wie schwierig war dieser zweite Roman?
Nur zum Teil schwierig, weil ich das Glück hatte, dass ich nicht mir eine neue Idee ausdenken musste. Also, dass ich Panik gehabt hätte, dass mir nichts mehr einfällt, sondern ich bin mit dieser Idee für Ich stelle mich schlafend, die hatte ich schon über 10 Jahre. Und ich dachte auch eigentlich immer, das würde mein erster Roman werden. Also ich hatte vor so 7, 8 Jahren schon erste Entwürfe geschrieben dafür. Und habe dann aber zu dem Zeitpunkt gemerkt, also ich hatte so ungefähr 30 Seiten damals und habe halt gemerkt, ich bin irgendwie damit noch nicht so weit. Ich habe gemerkt, diese Idee braucht noch Zeit zu reifen. Und während dieser Phase ist mir halt dieser Ort mit dem Industrieschnee und dem Industriepark eingefallen. Und das sollte eigentlich erst eine Kurzgeschichte werden. Und dann habe ich aber gemerkt, da kann ich auch weiterschreiben. Und das wurde dann eben der erste Roman. Also bin ich eigentlich danach mehr zurückgekehrt zu dem, was ich eigentlich schon angefangen hatte. Und es war natürlich trotzdem so ein bisschen einschüchternd nach dem ganzen Erfolg und Applaus, was wird jetzt auf mich zukommen. Aber am Ende sitze ich halt alleine am Schreibtisch und muss halt den Text schreiben. Und darauf kommt es am Ende an. Und dann muss ich halt den Rest auch einfach ausblenden. Und das musste ich für Streulichte auch. Deswegen war es nur so halb schwierig.
Lass uns mal über den Inhalt sprechen. Ich stelle mich schlafend. Da geht es um Vito und Yasemin. Ja, eigentlich eine alte Jugendliebe. Wir treffen Yasemin aber ganz am Anfang der Geschichte. Da ist sie Mitte 30 und steht vor einer Brache in irgendeiner namenlosen Stadt. Es wird angedeutet, dass etwas passiert ist. Wir erfahren aber erst ganz am Ende, was da eigentlich passiert ist und gehen zurück in die Kindheit und in die Jugend von Yasemin, in der sie eben Vito trifft, als sie 14 ist und sich unsterblich verliebt in ihn. Und die haben dann auch beide ja eine, würde ich sagen, schon noch unschuldige Jugend-Teenager-Liebe. So eine Schwärmerei, die so ganz groß ist und ganz dramatisch und dabei aber auch irgendwie süß und lustig für uns Leserinnen. Ne?
Ja, genau. Also es ist Yasemins erste Erfahrung des Verliebtseins. Und sie verliebt sich zuerst aus der Ferne in Vito. Also er ist ihr Nachbar und sie sieht ihn, wie er aus seiner Tür kommt und ist so auf den ersten Blick schockartig verknallt und projiziert währenddessen alle ihre Sehnsüchte auf ihn. Also denkt sich aus, wie er ist und malt sich eben aus, dass er total tiefe Gedanken hat den ganzen Tag und macht dann letztendlich auch einen Liebeszauber, um ihn für sich zu gewinnen. Und zum Teil wollte ich da schon so diese Komik, die das Ganze einfach hat, also diese erste Verliebtheit, wie man sich da so benimmt und wie awkward alles irgendwie ist und wie man sich nicht traut, miteinander zu reden. Also das wollte ich schon so einfangen. Aber gleichzeitig wollte ich eben auch die, und ich glaube, deswegen sind auch vor allem diese Passagen so also bedeutungsschwanger irgendwie geworden, weil es eben in der Zeit auch so ist, dass man alles so sehr mit Bedeutung auflädt und alles so zum ersten Mal diese schwülstigen Gefühle irgendwie hat und das gehört einfach dazu und das wollte ich halt auf eine Art halt auch ernst nehmen und Yasemin dafür nicht irgendwie verlachen oder so für diese Gefühle, die sie hat.
Ich habe irgendwann mal meine alten Tagebücher durchgeblättert aus diesen Teenager-Tagen und genau das, was du gerade beschrieben hast, ist mir da entgegengesprungen. Also dieses in alles eine Bedeutung legen. Der Schwarm hat zufällig zur Seite geguckt und schon was, oh, er hat mich angelächelt, er hat mich angeguckt und es hat was zu bedeuten. Also sowas in der Art.
Ja, genau, ja.
Es ist ja so, die beiden haben dann so ein bisschen was miteinander und dann bricht sie es aber ab, was damit zu tun hat, dass durch einen Reitunfall ihre Skoliose bemerkt wird. Also Skoliose, eine gekrümmte Wirbelsäule, eine Wirbelsäulenfehlstellung. Und sie muss in ein Sanatorium und muss dann auch ein Korsett tragen. Da kommt dieses Thema Körper und wie man sich in seinem Körper fühlt. War das von Anfang an in deinem Roman, in der Geschichte, oder ist das so im Laufe des Schreibens dazu gekommen?
Nee, das ist tatsächlich im Laufe des Schreibens dazu gekommen. Also, dass der Körper und Körperlichkeit und was in diesen Körper eingeschrieben ist, eine so große Rolle spielt, war mir am Anfang nicht klar. Das waren zum Beispiel die Teile, die ich vor 7, 8 Jahren einfach nicht präsent hatte. Und ich hatte eigentlich vor, also weil ich mich so mit Verliebtsein und Liebe und wie sich das anfühlt beschäftigt habe und gleichzeitig auch eine, also die spirituelle Ebene so einer Verliebtheit einbringen wollte, hatte ich mich anfangs sehr viel mit mittelalterlichen Mystikerinnen beschäftigt und hatte eigentlich vor, eine Figur in einem Kloster leben zu lassen, in einem Frauenkloster, und habe dann aber halt gemerkt währenddessen, also das passt irgendwie alles nicht zusammen. Also wer ist jetzt auf einmal im Mittelalter? Wie soll ich das zusammenbringen? Und dahin zieht es mich ästhetisch auch einfach gar nicht. Und dann habe ich eben angefangen, diese Sanatoriumssachen zu schreiben. Und das ist mir irgendwie eingefallen. Ich schreibe es auf und war so währenddessen, ah Mist, das passt jetzt gar nicht. Ich muss doch meinen Roman schreiben. Was ist es jetzt hier? Und habe dann gemerkt, dass diese Übungen, die Yasemin dort lernt, wie so eine Art Exerzitien eigentlich sind und dass dort eine Art Klosterleben herrscht und dass dieser Ort sich eignet für diese mystischen Erfahrungen, die sie dann am Ende auch macht. Und all diese Recherchen über mittelalterliche Mystikerinnen und ihre Art zu schreiben, ihre Liebesdichtung, ist auf jeden Fall dann trotzdem eingeflossen in den Roman.
Aber ich finde gerade diese Szenen im Sanatorium total wichtig und total interessant, weil dieses Korsett ist ja für mich auch ein bisschen wie eine Metapher. Also sie ist ja auch so ein bisschen eingesperrt in ihre Glaubenssätze und nicht nur in ihren schiefen Körper, ne?
Ja, genau. Also dieses Plastikkorsett ist ja auf jeden Fall ein sehr starkes Bild einfach und sehr eindeutig irgendwie auch auf seine Art und Weise. Ja, und das war für mich auf eine Art wie ein Symbol für eine Art Sicherheit, die sie dadurch auch hat, also durch ihre Glaubenssätze, aber eben auch ein Eingesperrtsein, also was ja auf der einen Seite einfach notwendig ist medizinisch, aber andererseits ist es eben auch, um Yasemin in eine richtige Position zu drücken oder ihr zu vermitteln, dass ihr Körper irgendwie nicht richtig ist, dass sie in eine bestimmte Form gepresst werden soll. Und zum Teil geschieht das von außen, aber zum Teil macht sie das ja irgendwie auch selbst.
Also dein Roman hat ja viele verschiedene Ebenen, aber ich würde sagen, so das Hauptthema, vielleicht widersprichst du mir gleich, aber ich würde sagen, wir haben jetzt gerade ganz harmlos von dieser ersten Liebe gesprochen und der Liebe als Schwärmerei, als Teenager-Ereignis. Das entwickelt sich ja auch zwischen Vito und Yasemin weiter und sie treffen sich ja als Erwachsene wieder und dann bekommt es einen ganz toxischen Charakter, ihre Begegnung und ihr Zusammensein. Also es geht in deinem Buch, würde ich sagen, auch um verschiedene Ebenen der, ja, der Gewalterfahrung von Frauen.
Ja.
Was ja schon bei ihr anfängt, also bei Yasemin anfängt und ihren Glaubenssätzen. Sie hat Schuldgefühle, sie hat Schamgefühle von Kindheitstagen an. Das hat auch ganz bestimmte Gründe, über die wir gleich vielleicht noch sprechen können. Das beschreibst du später in Begegnungen, die sie hat mit medizinischem Personal, dass sie wie ganz zufällig auch antatscht an ihren Brüsten, so ganz so, ja, wo man nicht genau sagen kann, wurde ich da jetzt gerade angegrapscht oder nicht? War das Zufall oder Absicht? Also all diese Bereiche spielen eine Rolle und dann auch wirklich bis hin zum Femizid. Eine Frau, eine Freundin von ihr kommt ums Leben, wird umgebracht. Also der Bogen ist weit gespannt, würde ich sagen. Was war da zuerst da?
Zuallererst hat mich interessiert, eine Art negativ einer Liebesgeschichte zu schreiben. Und eine Art Grusel des Verliebtseins, dieser Kontrollverlust, der damit einhergeht, weil man so von Hormonen überschüttet ist, dass man irgendwie nicht mehr klar sehen kann und auch Dinge tut, die einem sonst eigentlich nicht ähnlich sehen. und daran auch zu zeigen, wie man reinrutschen kann in so eine Art Beziehung, die eigentlich keine Liebe ist, sondern eben Kontrolle. Und ich wusste ja, dass solche Arten von Beziehungen auch einfach eingebettet sind in eine Historie oder eine Struktur auch, und wollte mit diesen ganzen anderen Erfahrungen und auch den verschiedenen Frauen, die auch ihre Erfahrungen damit machen, die verschiedenen Facetten einfach so auffächern. Diese Grauzonen haben mich einfach dabei interessiert.
Ja, ich bin da beim Lesen, erstens habe ich wirklich einige Situationen auch wiedererkannt. Also gerade auch, ich habe auch mal, da war ich glaube ich auch noch Teenager, habe ich das auch erlebt, in einem Bus tatsächlich, dass ich auch nicht genau sagen, ich hatte plötzlich eine Hand da irgendwie an meinem Oberschenkel und konnte auch wirklich nicht genau sagen, was ist das jetzt? Was macht er da? Und aber natürlich auch hatte ich nicht diesen Mut oder überhaupt noch gar nicht dieses Bewusstsein zu sagen, hören Sie mal auf, was soll das? Ne? Und also da sind so viele Situationen drin, wo ich denke, viele Frauen haben solche Erfahrungen gemacht und können da anknüpfen. Und ich bin dann auch tatsächlich während des Lesens öfter mal wütend geworden. War Wut auch so ein Grundgefühl von dir, was beim Schreiben eine Rolle gespielt hat?
Also zuallererst ist mir auch halt bewusst geworden, dass solche Erfahrungen von vielen Frauen gemacht wird. Und daher kam dann auch meine Idee, wie so eine Art Verwandtschaftsverhältnis eigentlich darzustellen zwischen diesen ganzen Frauen oder zwischen allen Frauen letztendlich dann am Ende. Und klar hat Wut eine Rolle gespielt. Also Wut ist bei mir immer ein sehr großer, guter Katalysator, um mich an den Schreibtisch zu setzen und loszuschreiben. Aber gleichzeitig ist es mir halt auch immer wichtig, nicht so meine eigene Wut oder Thesen oder so, die dann aufkommen, in den Text zu bringen. Also ich will halt keinen Roman schreiben, bei dem alle Antworten gegeben sind. Und deswegen passiert mir das oft, und so war es auch bei Streulich, dass ich halt dann die Stellen, wo ich wirklich wütend da was reingehackt habe, dann wieder streiche und rausnehme und die Wut dadurch eigentlich sich dann in die Leser verlagert. Und das ist ja auch eigentlich, was ich mir wünsche.
Ja, es ist dir gelungen. Bei mir hat das jedenfalls gut funktioniert. Aber welche Situationen sind dir da selber so auch in den Kopf gekommen? Sind das dann Dinge, die du auch selbst erlebt hast? Sind das Dinge, die dir Freundinnen erzählt haben oder über die du gelesen hast?
Das sind eigentlich so Geschichten, die so mein Leben lang ich gehört habe einfach. Also jedes Mädchen oder jede Frau, mit der ich je gesprochen habe, hat irgend so eine Geschichte gehabt. Und auch jetzt habe ich jetzt schon mehrere Frauen getroffen, die mir gesagt haben, ich kenne diesen Vito, wir kennen den. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, was davon irgendwie konkret woher kommt, sondern das ist einfach so eine Parallelgeschichte, die immer so mitgelaufen ist bei mir.
Was ist denn dieser Vito für ein Typ? Vielleicht beschreibst du den auch mal ganz kurz.
Also Vito ist sehr groß und sieht sehr gut aus, hat aber gleichzeitig die Angewohnheit, nichts von sich preiszugeben. Also er ist sehr verschlossen und eignet sich, glaube ich, daher auch sehr für Yasemins Eigenart, alles auf ihn drauf zu projizieren. Und er hat große Probleme damit, gekränkt zu werden, und hat auch sehr große Angst davor, wirklich gesehen zu werden als der, der er ist. Und fühlt sich sehr schnell untergebuttert von anderen Leuten und wird dann sehr schnell wütend.
Diese Schuldgefühle, dieses ständige Gefühl, sich entschuldigen zu müssen, diese Scham, die sie auch hat, woher kommt die? Ich meine, die hat ja vielleicht auch einen Ursprung in der Kindheit.
Also beim Schreiben haben mich einfach diese beiden Gefühle sehr interessiert, weil das so, würde ich sagen, zwei der schwerst aushaltbaren Gefühle sind, Schuld und Scham. Also mich hat einfach erstmal fasziniert, wie das sich anfühlt. Und dann wollte ich eben auch diese verschobene Schuld zeigen, die viele Menschen haben, die irgendeine Art von Gewalt erfahren haben. Also das Übernehmen einer Schuld, die eigentlich nicht die eigene ist. Und das erlebt Yasemin eigentlich sehr früh. Sie hat das Gefühl, schon schuldig auf die Welt gekommen zu sein, weil sie immer wieder so die Anekdote ihrer Eltern auch gehört hat, die von ihrer Zeugung handelt, bei der die Mutter sehr betrunken war und auch dort nicht wirklich klar ist, war das jetzt eigentlich, konnte das einvernehmlich sein oder nicht. Aber die Eltern lachen so darüber hinweg Aber in Yasemin bewirkt das so ein Schuldbewusstsein auf eine Art. Und das ist aber kein riesiges Trauma oder so, sondern es ist eher mehr wie so eine leise Idee, die dann über die Zeit immer weiter wächst, je mehr Erfahrungen sie darüber hinaus macht. Also auch wie sie die Beziehungen anderer Frauen erlebt, also zum Beispiel ihre Art mütterlichen Freundin Lydia.
Lydia, eine sehr wichtige Person in ihrem Leben. Aber als sie bei Lydia ist, an ihrem 14. Geburtstag, und sie schläft in Lydias Bett, da spielt sich eine Szene ab. Magst du uns diese Stelle vorlesen?
Sie hatte in Lydias Bett schlafen dürfen, weil die letzte Luftmatratze von Immaculata belegt war. Sie wurde wach von einem Schnaufen neben sich, einer Berührung an der Seite, unwirsch, versehentlich, wie ihr klar wurde, als sie aufschreckte, aber sich nichts anmerken ließ, weil sie Lydias Flüstern hörte. Das Kind, pass auf, das Kind schläft. Durch die halb geöffneten Lider sah Yasemin den weißen Deckenbezug, unter den sich ein Mann drängte. Sie erkannte die blond gefärbten Locken, beschienen vom Mondlicht, das rechts zum Fenster hereinkam. Pass auf, du wächst das Kind. Sie sah den Mund des Mannes, wie er sich über Lydias ergoss. Sie hörte, wie Lydia Nein sagte und sich dann doch hingab. Sie hörte, wie sie aufgab. Zweimal noch sprach sie in das Fleisch seiner Lippen, das Kind. Sein auf dem ihren ausgestreckter Körper aber erstickte jeden weiteren Widerstand. Er war nicht schwer, nicht groß auch. Aus Sicht einer Erwachsenen war er ein Hänfling, mager. Seine Größe entsprang seiner Überredungskunst, der Fähigkeit, ein Nein in ein Ja zu verwandeln. Ein Zauberer war er, der seinen Willen durchsetzte. Wie der Mond das Wasser den Gezeiten unterwarf, war Lydias Freund nicht laut, nicht aufbrausend, sondern beharrlich. Sie folgte ihm wie das Wasser, verschwand hinter den Felsen seines Brustkorbs, nur Schlick war übrig. In sie eingebläut, dass der Wunsch des Mannes in Wirklichkeit auch der ihre sei. So lag Yasemin in diesem silbernen Licht und bewegte sich nicht, gleich wie sich Lydia nicht bewegte. Yasemin wohnte ihrer eigenen Zeugung bei. Das Kind, es sollte nicht aufwachen. Ei, Dede, ich stelle mich schlafend. Ein rhythmisches Schmatzen war zu hören. Yasemin wagte nicht mehr, durch ihre Wimpern zu schauen. Sie verharrte in der Haltung, in der sie aufgewacht war, auf dem Bauch liegend, eine Hand unter dem Kissen, die andere an die Seite gepresst, wie in einer merkwürdig verrenkten, stabilen Seitenlage, um sie nur die Schwärze ihrer festgeschlossenen Augen.
Eine Kollegin von mir hat in einer Rezension über »Ich stelle mich schlafend« gesagt, diesmal würde es nicht um die soziale Herkunft gehen, denn bei deinem ersten Roman »Streulicht« ging es ja schon sehr um die Hintergründe sozialer Herkunft, sondern um eine Art psychische Herkunft. Also ja, wo kommen sie her, diese Glaubenssätze, die man dann mit sich herumträgt, die Prägung, die man mitnimmt? Würdest du sagen, sie hat recht?
Doch, ich denke, das kann man schon so sehen. Und diese Glaubenssätze entspringen für Yasemin schon auch aus dem Umfeld, aus dem sie herauskommt. Also eben zum Beispiel aus diesen Erfahrungen, die sie hier macht bei der Beobachtung von Lydia und ihren Beziehungen, die alle nicht besonders gut enden eigentlich. Und auch aus ihrer Erziehung, würde ich schon sagen. Ihre Mutter insbesondere ist eine sehr perfektionistische Frau, die sehr viel Härte gegen sich und Yasemin hat. Und auch so eine Härte gegenüber Yasemins Körper an den Tag legt und an ihr rumzerrt und ihr sagt, sie soll gerade sitzen. Also und diese Härte übernimmt Yasemin. Ihr Leben lang geht Yasemin hart mit sich selbst um.
In deinem Roman geht es auch um Femizid, den Mord an Frauen und eben auch Mordversuche an Frauen. Jeden Tag findet in Deutschland ein Mordversuch an einer Frau statt durch den Partner oder Ex-Partner. Und auch Yasemin läuft Gefahr, zum Opfer zu werden. Hast du eigentlich viel gelesen für deinen Roman, also zu Recherchezwecken? Und was hat dir dabei geholfen, dich in diese Welt von Yasemin hineinzudenken und dich auch mit diesem Thema Femizid zu beschäftigen?
Also ich habe sehr viele theologische Bücher gelesen. Ich habe Werke der Mystik gelesen, also verschiedener Frauen, mittelalterliche Texte, aber auch neuere. Ich habe zum Beispiel Dorothee Sölle gelesen und Mechthild von Magdeburg. Aber das ist alles schon eine Weile her. Ich habe auch so ein paar ältere Standardwerke zum Thema Femizid gelesen. Und also ich habe auch quasi mich auf die Suche begeben, wie wir eigentlich uns von Anbeginn Geschichten über die Liebe erzählt haben. Deswegen bin ich halt zum Beispiel bei Amor und Psyche rausgekommen in der Antike und habe mich damit beschäftigt. Aber was halt diese Sanatoriumserfahrung zum Beispiel anging, also da konnte ich halt auf meine eigene Erfahrung zurückgreifen, weil ich selber habe auch Skoliose und habe so einen Kuraufenthalt hinter mir und fand diese Bewegung halt schon immer sehr faszinierend, ästhetisch einfach, und fand immer, dass sie irgendwie so eine merkwürdige Poetik auch an sich haben, und wusste, ich will irgendwann mal darüber schreiben, aber ich wusste halt nie, dass es dann in so eine Schiene geht, bei der das Ganze sich eigentlich verwandelt auch in eine Art Gotteserfahrung letztendlich.
Wie meinst du das? Wieso Gotteserfahrung in dem Zusammenhang?
Also weil ich glaube, dass der Atem einfach eine sehr starke Kraft hat und auch ja in vielen Kulturen und Religionen wie so ein zentraler Punkt gesehen wird, an dem man einer höheren Macht begegnen kann. Also um welche höhere Macht es auch geht dabei.
Mit dem Atem kann man sich quasi verbinden, auch mit sich selbst, mit seinem Körper, aber eben auch mit einer Art Spiritualität dann?
Ja, genau. Also, und das sind eben auch so Mythen oder Geschichten, die die Menschheit schon lange begleiten. Also dass halt auch schon allein der Schöpfungsmythos der Bibel, der Mensch erst lebt, weil Gott seinen Atem in ihn reinbläst, also seinen Odem. Also, und das waren alles halt diese Dinge, die ich dann verbunden habe mit dieser Gymnastik.
Machst du diese Übungen immer noch?
Nee, die muss ich zum Glück nicht mehr machen.
Aber du hast auch diese Erfahrung, ein Korsett tragen zu müssen, oder?
Ja, genau. Ich habe auch ein Korsett getragen, ja.
Ja, also das sind sehr starke Szenen, diese Sanatoriumsszenen. Das kann man sich eben dann auch sehr genau vorstellen, wie das funktioniert. Und es scheint ja auch sehr prägend einfach zu sein, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall, und vor allem in diesem Alter, also halt mit 14 ein Korsett zu tragen, ist halt eine sehr prägsame Erfahrung gewesen für mich, ja.
Sollen wir uns mal ein wenig, apropos Bewegung, sollen wir uns mal ein wenig bewegen durch die belletristische Abteilung hier in der Stadtbibliothek Leipzig, denn Bücherempfehlungen stehen noch an in diesem Podcast, und wenn wir hier schon in der Bibliothek sind, dann können wir einfach mal direkt hingehen zu den Büchern, oder?
Okay.
Du kennst dich aus hier. Ich folge dir. Okay. Lesesaal, Belletristik.
Hallo.
Was ist denn hier so dein Lieblingsregal? Hier steht Erotik, Familie,
ja,
Krimis, Thriller.
Es fängt hier an mit Krimi, Thriller und Mystisches. Das sind dann halt so Fantasy, Science-Fiction-Romane. Aber ich gehe eigentlich halt so die Romane A bis Z durch. Und dann gucke ich halt auch immer bei den Neuerwerbungen, weil die sind oft schnell weg. Und schnapp mir dann welche.
Da, Neuerwerbungen.
Ja.
Vielleicht spricht uns da ja direkt was an. Hier sind Bücher, zum Beispiel Paul Auster, Baumgartner, ist noch gar nicht so lange her, Annette Pehn, Die schmutzige Frau, sehe ich hier.
Ich habe auf jeden Fall aus dieser, es gibt ja jetzt so eine neue Reihe, Rororo Wiederentdeckung heißt die, glaube ich. Liegt gerade bei mir angefangen zu Hause, eine Tochter Harlems von Louise Merriweather.
Wäre das was du empfehlen möchtest?
Ich bin noch nicht so weit, aber es hat mich auf jeden Fall sofort reingezogen. Also ich werde nicht aufhören, es zu lesen, auf jeden Fall.
Und was ist es für ein Buch?
Ja, ich bin noch ganz am Anfang, aber es geht eben um das Harlem der 30er, glaube ich. Ich weiß, dass auch dort so das Parallelgeschehen der Übergriffigkeit auch eine Rolle spielt. Also dass die Protagonistin ist anfangs 10, 11 Jahre alt und eigentlich in jeder Ecke lauert irgend so ein Mann, der sie anfassen will.
Ah, Muna von Theresia Mora sehe ich hier gerade im Regal stehen. Hast du das gelesen?
Nein. Ich habe aber bemerkt, dass man jetzt, ich stelle mich schlafend oft neben Mona stellt. Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe tatsächlich vor kurzem Theresia Moras Aufzeichnung, Tagebuchaufzeichnung gelesen. Die sind, glaube ich, vor 2-3 Jahren erschienen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die zu lesen. Also wo sie auch über den Prozess, diese Mona zu schreiben, wie so ein Logbuch führt. Und ich lese generell sehr gern Tagebücher von Schriftstellern, ob lebend oder tot. Und fühle mich da irgendwie nicht mehr so alleine. Also halt auch so diese ganzen Schwierigkeiten währenddessen so zu sehen und alle möglichen Hochs und Tiefs und so. Und lese das sehr gerne.
Ja, Mona ist auf jeden Fall auch ein großartiger Roman, der eben auch von einer toxischen Beziehung, das ist jetzt ein Wort, was natürlich oft verwendet wird, aber das kann man gar nicht besser ausdrücken, erzählt. Und ich glaube, wenn man dein Buch liest, dann ist das auch ein tolles Buch, was man danach oder davor auch noch lesen könnte. Und ich habe auch ein Buch mitgebracht. Hier ist das vorige Buch. Ich habe nämlich das neue Buch von Lana Lux mitgebracht und ich sehe hier gerade ihren Erstling Jägerin und Sammlerin im Regal stehen, der Bibliothek. Vielleicht finden wir hier dein Buch auch noch.
Ich weiß, wo es steht.
Aha. Also der neue Roman von Lana Lux heißt Geordnete Verhältnisse. Und sie erzählt darin eigentlich von der Freundschaft von Faina und Philipp. Faina kommt als Kind, als sogenannter Kontingentflüchtling aus der Ukraine nach Deutschland. Philipp kommt aus schwierigen Verhältnissen. Seine Mutter ist alkoholkrank. Und sie sind sozusagen beide so eine Art Außenseiter als Kinder und finden sich in diesem Außenseiter-Dasein und werden enge Freunde. Und die Geschichte wird jetzt aus der Perspektive von beiden erzählt, abwechselnd immer wieder. Dieses Buch erzählt eben auch von einem Femizid. Das passiert allerdings erst relativ am Ende des Romans. Also vor allem geht es eben um diese Beziehung und um diese Freundschaft dieser beiden. Und ja, es ist ein Roman aus Opfer- und Täterperspektive, ziemlich aufwühlend auch, dieses Buch. Lana Lux, Geordnete Verhältnisse. Wäre das eigentlich auch etwas, was du dir auch vorstellen könntest oder was hier hätte auch passieren können in deinem Buch, so Opfer, Täter, Perspektive, beides zu beleuchten?
Also ich habe es ja zumindest ein bisschen versucht. Ich habe ja auch Teile geschrieben, die Vito begleiten, während er nicht mit Yasemin zusammen ist. Und halt, ich habe versucht, seine Entwicklung und wie er zu dem Mann wird, den Yasemin dann wieder trifft, eigentlich schon zu beleuchten. Aber es war natürlich trotzdem eine Schwierigkeit, so diese Gratwanderung, es nicht auf eine Ebene zu bringen, bei der irgendwie angenommen werden könnte, man müsste Verständnis für Vito aufbringen, für das, was er dann am Ende tut. Also das wollte ich halt vermeiden, aber ich wollte ihn trotzdem nicht als irgendwie Ungeheuer zeichnen, sondern eben als einen Menschen, der das macht.
Hast du noch ein Buch, was du gerne empfehlen möchtest?
Ich glaube, ich würde die Aufzeichnung von Theresia Mora empfehlen, ja. Ihr Werktagebuch. Dazu müsste mir jetzt einfallen, wie es heißt. Aber ich weiß, wo es ist.
Wir können da hingehen, gut.
Aber das steht nämlich nicht bei den Romanen, sondern ich glaube bei Erfahrungen.
Literarische Reportagen.
Ja, Fleckenverlauf heißt das. Ein Tage- und Arbeitsbuch.
Von Theresia Mora.
Genau. Ich hatte das tatsächlich hier ausgeliehen und deswegen habe ich nichts da drin unterstrichen, weil das finde ich, darf man nicht mit Bibliotheksbüchern. Aber ich weiß noch, dass ich sehr viel unterstreichen wollte und ich deswegen mir auf jeden Fall vorgenommen habe, es mir noch zu kaufen.
So viel zu lesen. Ich könnte mich jetzt direkt hier in den Sessel setzen und wirklich den ganzen Tag nur mit Lesen verbringen.
Ja, ich auch. Und das ist sehr gefährlich, weil ich dann sonst zu nichts komme.
Wir sind immer noch in der Leipziger Stadtbibliothek. Wie ist das denn eigentlich, wenn du schreibst? Was brauchst du, um zu schreiben? Und was darf auf gar keinen Fall da um dich rum sein, damit du schreiben kannst?
Also ich brauche auf jeden Fall, jetzt nicht auf einer materiellen Ebene, aber so auf einer zeitlichen oder so, brauche ich auf jeden Fall natürlich alle Bücher, die ich schon vorher gelesen habe in meinem Leben. Obwohl ich während dem aktiven Schreiben eigentlich nicht so viel lese, sondern eher dazwischen. Und deswegen ist es auch manchmal erlaubt, zu nichts zu kommen und im Sessel zu versinken und zu lesen, weil das gehört irgendwie auch zu meinem Beruf, Gott sei Dank.
Zu meinem ja auch.
Und es wechselt eigentlich immer. Manchmal brauche ich eben andere Leute um mich rum und gehe dann in die Bibliothek und brauche irgendwie so diese Atmosphäre, dass Leute da sind, aber man spricht nicht miteinander. Aber manchmal muss ich auch ganz alleine sein und will halt eben auch in der Nähe von meinen eigenen Büchern sein, wo ich halt mal drin rumgemalt habe. Aber ich brauche auf jeden Fall schon so ein bisschen Struktur. Ich schreibe meistens von morgens bis mittags und halte mir diese Zeit dann halt auch frei. Und das ist mir schon wichtig.
Jetzt ist ja dein neues Buch, Ich stelle mich schlafend, gerade erst erschienen. Schreibst du trotzdem auch wieder an etwas Neuem oder willst du da noch nicht drüber reden?
Also es gibt mehrere, aber ich weiß nicht, was passieren wird. Vielleicht kommt auch irgendwas ganz Neues. Es ist jetzt die Zeit, wo nichts klar ist und deswegen alles möglich.
Das ist so wie in Büchern, da ist auch alles möglich. Jetzt würde ich aber gerne noch wissen, wo steht denn dein Buch hier in der Bibliothek?
Ganz hinten.
Da möchte ich jetzt gerne mal hingehen mit dir.
O ist leider
stimmt. Oh. O wie Ode. Ah, Dennis Ode. Streulicht. Na, das dauert doch bestimmt nicht lange, bis auch das zweite Buch hier steht, oder?
Ich hoffe es, ja.
Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man hier sein eigenes Buch mit seinem eigenen Namen im Regal einer Bücherei stehen sieht?
Ein sehr schönes Gefühl. Also das ist halt eben mein Aufwachsen in der Bibliothek oder in städtischen Büchereien. Also ich habe mir damals schon vorgestellt, dass irgendwann mein eigenes da auch stehen wird. Und deswegen bin ich immer sehr froh, wenn ich es hier sehe.
Vielen Dank, Dennis.
Ich danke.
So, mal wieder so richtig gestöbert in der Stadtbibliothek. Da habt ihr mich jetzt auf eine Idee gebracht. Ich habe ja mittlerweile meine eigene Bibliothek zu Hause. Ich habe neulich verraten bei Elias Hirschel, da ging es um ungelesene Bücher, dass ich mittlerweile so eine Wand im Schlafzimmer habe. Wir haben nicht so viel Platz zu Hause. Und da sind die ganzen ungelesenen Bücher. Da ist so eine Art Mahnmal. Und immer wenn ich eins gelesen habe, dann kommt es da raus. Woanders hin.
Vielleicht, da fällt mir ein, es läuft gerade ein echt schöner Dokumentarfilm im Kino. Vielleicht wäre der was für dich, weil du sagst, deine Privatbibliothek zu Hause. Ich glaube, da kannst du noch nicht so ganz mithalten, aber es geht um Umberto Eco, eine Bibliothek der Welt oder so heißt
legendär.
Der, glaube ich. Und der hat ja wirklich 30.000 zeitgenössische Bücher und dazu noch 1.500 antike Exemplare bei sich gesammelt. So ein richtiges Labyrinth. Mittlerweile hat er die, oder vor seinem Tod hat er die Bibliothek noch der italienischen Regierung übergeben. Und das ist jetzt in einem Dokumentarfilm zu sehen. Ist doch ein Film für dich, oder?
Könnte sein, ja.
Die Leipziger Stadtbibliothek übrigens, wo ich mit Dennis Ode war, die ist im alten Grassi-Museum. Das ist ein Bau vom Ende des 19. Jahrhunderts, außen historisch also auch und wirklich schön, innen ganz modern. Und ja, in der Belletristikabteilung stehen eben auch die Bücher von Dennis Ode, beziehungsweise das eine Buch, ihr Debüt. Und lustig finde ich, dass sie ihr Buch ganz am Ende, dann hat sie das nochmal so aus der Regalreihe rausgezogen und nochmal so extra ins Regalfach gestellt, so wie man ein Buch ins Schaufenster stellt. Ne?
Also
so
präsentiert.
Genau, ja. Nochmal präsentiert.
Das ist ja auch lustig. Sollte das neue Buch da eigentlich auch stehen?
Unbedingt, finde ich. Ich finde, Ich stelle mich schlafend ist lesenswert. Es ist ein Roman, ja, der schon an der einen oder anderen Stelle, weil er eben so viel will, auch ein bisschen auseinanderfällt. Aber alles in allem schafft der Roman das dann doch immer wieder, jeden einzelnen Faden auch wieder aufzugreifen und so packend, dass ich wirklich immer wieder zurückkehre dann auch in die Geschichte. Und die hat auch viel ausgelöst in mir. Wut zum Beispiel, ne? Aber auch Erleichterung darüber, dass diese Frau dann doch noch ihren Weg macht. Ja, hat mich wirklich beschäftigt.
Leseempfehlung von Nadine, Ich stelle mich schlafend von Dennis Ode, erschienen bei Suhrkamp. Das Buch hat 248 Seiten und kostet 25 Euro. Orte und Worte gibt's übrigens jeden Donnerstag frisch in der ARD Audiothek und auf fast allen Podcast-Plattformen. Wie immer gilt, kommentiert uns, Daumen hoch, liked uns, empfiehlt uns gerne weiter.
Und in den Shownotes und auf den Homepages von Radio 3 und von RBB 24 Inforadio findet ihr auch die Buchempfehlungen, unsere Büchertipps aus dieser Folge von Orte und Worte. Und ja, in der ARD-Audiothek gibt es auch ganz viele andere Formate zur Literatur. Und ihr findet vor allem alle älteren Folgen von Orte und Worte da auch zum Nachhören. Zum Beispiel auch die Folge mit Theresia Mora. Da geht es ja auch um eine toxische Beziehung.
Oder Simone Hirt, auch sie hat darüber geschrieben. Ja, das war's für heute von uns. Ich bin Stefan Oschwart.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler.
Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.